Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Wir sind angelangt in der Top 3 auf die Vorschau auf die Saison 2024-2025. Und heute geht es um den Meister, den Stanley Cup Champion, die Florida Panthers. Die haben aktuell eine Quote in Vegas von 1:110 und sind damit zusammen mit den Dallas Stars auf Platz Nummer 2. Panthers sind heute bei mir eben das Team, auf das ich als drittletztes schaue. Ja, die Florida Panthers in der abgelaufenen Spielzeit natürlich Stanley Cup Champion geworden, aber wie sind sie denn Stanley Cup Champion geworden? Sie haben erstmal eine Bilanz gehabt von 52 Siegen, 24 Niederlagen und 6-mal einem Extrapunkt. Das waren 110 insgesamt. Platz 1 in der Atlantic, Platz 3 in der Eastern Conference. Die erste Runde war in 5 Spielen zu Ende gegen Tampa Bay, die zweite in 6 gegen Boston, die dritte in 6 gegen die New York Rangers und dann haben sie 3-0 geführt und am Ende aber doch 7 Partien gegen die Edmonton Oilers gebraucht, um den ersten Stanley Cup in der 30-jährigen Franchise-Geschichte zu gewinnen, um dann eben entsprechend den Stanley Cup wieder, muss man ja dann sagen, nach Florida zu holen, nachdem ja Tampa Bay in den Jahren 20 und 21 das Team war, was die Meisterschaft gewonnen hat. Also, sehr gute Saison natürlich durch die Playoffs, aber wie waren denn die Florida Panthers in der letzten Spielzeit in der regulären Saison drauf? Was haben sie da an Zahlen gehabt? Da hatten sie mit 265 Toren den 11. besten Angriff. Sie haben unter 200 Gegentore bekommen, 198, und waren damit auf Platz 1. Was die Defensive betrifft, im Corsi-Wert waren sie auf Platz Nummer 2. Sie hatten die Schussquote, die auf Platz 24 lag, also da gibt es ein bisschen Luft nach oben. Fangquote war auch auf Platz Nummer 2. Und das Powerplay auf 8, das Unterzahlspiel auf Nummer 6. Also wir merken schon kaum Schwächen dabei, kaum Werte, wo man sagen kann, okay, da hätten die Florida Panthers Luft nach oben gehabt. Die Schussquote ist tatsächlich eine der Kategorien, wo sie sich sogar noch verbessern können. Also das ist dann vielleicht auch keine besonders gute Nachricht für die NHL-Teams. Da war vor allem Matthew Tkachuk derjenige, der zu Saisonbeginn eine relativ schlechte Schussquote hatte und dann eben am Ende für seine Verhältnisse nur mit 80 Punkten eingelaufen ist in die Spielzeit. Individuell sei noch erwähnt, dass Sam Reinhardt mit 57 Treffern die Werte, die Franchise-Rekorde pulverisiert hat, seine eigenen persönlichen auch, und er wurde natürlich belohnt mit einem neuen Vertrag dann in der Sommerpause. 94 Zähler hatte er, war damit Topscorer. Barkov mit 80 Punkten in 73 Spielen auch noch wirklich gut unterwegs. Carter Verhaeghe 72 Punkte in 76. Also da haben sie schon einige Spieler gehabt, die vorne gut scoren können. 57 Tore eben auch von Sam Reinhardt. Verhaeghe mit 34. Tkachuk, Barkov und Bennett jeweils mit 20 plus noch. Also da war auch eine sehr, sehr tiefe Besetzung in der Offensive mit dabei. Tja, trotzdem ist es so, oder meistens ist es so, dass eine Konsequenz aus einer sehr, sehr guten Spielzeit und aus einer Meisterschaft ist, dass einige Spieler den Verein verlassen. Warum? Weil die Spieler gute Leistung gezeigt haben und weil sie sich da auch finanziell natürlich für belohnen wollen. Und das ging den Florida Panthers nicht anders. Die haben einige Abgänge dort zu verkraften. Brent Montour ist in Seattle mittlerweile. Wladimir Tarasenko, der ist in Detroit. Oliver Ekman-Larsen ist in Toronto. Anthony Stolarz auch. Nick Cousins hat einen Professional Tryout-Vertrag, meine ich, in Ottawa, oder hat er schon unterschrieben? Ich glaube, er hat schon unterschrieben. Carlo Pozzo, der hat seinen Rücktritt erklärt aus der NHL. Kevin Steenlund ist in Utah. Casey Fitzgerald bei den Rangers. Stephen Lawrence, der hat in Toronto einen Professional Tryout ausgefüllt, bisher einen Vertrag, und unterschrieben. Das war das im Unterschied zu Nick Cousins. Und Josh Mahura, der ist auch bei den Seattle Kraken gelandet. Einige Verstärkungen sind dazugekommen. AJ Greer ist dazugekommen von den Calgary Flames. Chris Drieger von den Seattle Kraken, alter Bekannter, war ja schon mal in Florida. Thomas Nowoszek von den New Jersey Devils, Jesper Boqvist aus Boston, Nate Schmidt aus Winnipeg, Mackenzie Entwistle aus Chicago, Jacob Magner ebenfalls auch und der Bruder von Jesper Boqvist, Adam Boqvist, der ist auch mittlerweile in Florida und der kam von den Columbus Blue Jackets. Also, ich habe es erwähnt, es ist natürlich so, dass Veränderungen da sind nach einer Meisterschaftssaison und wir haben eben schon ein paar mitbekommen und da sind unter anderem auch Defensivspieler zu nennen, Brandon Montour und Oliver Ekman-Larsen, wobei die beiden jetzt nicht unbedingt nur als Defensivspieler zu sehen sind, sondern auch als zwei, die die Offensive mit ankurbeln und die auch dafür sorgen können, dass die anderen treffen. Montour, der hatte die meiste Eiszeit im Schnitt dann bei den Florida Panthers. Der war Zweiter mit 33 Punkten, was die Punktzahlen eben auch betrifft. Er hatte ja am Anfang der Saison auch ein paar Partien verpasst. Gustav Forsting war derjenige, der mit 39 Punkten da der Topscorer war, was die Defensivspieler betrifft. Und auch Ekman-Larsen hatte 32 Punkte. Also da sieht man schon, da bricht ihnen ein bisschen was weg. Sie hatten sehr viel Unterstützung durch die beiden, auch im Powerplay, im Überzahlspiel, auch in beiden Formationen, dass man das auch aufteilen kann. Montour in der einen, Ekman-Larsen in der anderen Powerplay-Formation, also auch das ist etwas, was jetzt eben dann zu einem Problem führen kann. Das müssen sie auffangen in der Defensive. Da schauen wir gleich mal rein in die Paar-Zusammenstellung. Aktuell steht hier Gustav Forsling neben Aaron Ekblad. Da muss man auch sagen, Forsling ist auch vielleicht einer der am meisten unterschätzten Verteidiger in der NHL. Sehr, sehr gut auch mittlerweile sich entwickelt. Sehr gut gespielt die letzten Jahre, speziell natürlich auch in den Playoffs. Und er hat jetzt so ein bisschen dafür gesorgt, dass die anderen Teams und dass auch die Medien auf ihn aufmerksam werden, aber ich glaube, vorher ist er so ein bisschen auch unterm Radar geflogen. Zweite Verteidigerpaar, Nico Mikola und Dmitry Kulikov, die haben zu Beginn der letzten Spielzeit auch schon zusammengespielt, die 77 und die 7, als Brandon Montour verletzt war. Das ist sicherlich ein Punkt, dass sie sich nicht komplett einspielen müssen jetzt dort in der Paarung. Mikola, ein sehr, sehr großer Verteidiger, die meisten Hits gehabt, die meisten Blocks gehabt bei den Florida Panthers, also jemand, der sehr physisch auch dann agieren kann, zusammen mit Kulikov, auch das ganz sinnvolle Paarung. Nate Schmidt und Adam Boqvist eben, die beiden, die jetzt neu mit dazugekommen sind. Jetzt muss man natürlich auch sagen, die werden die Offensivleistungen vor allem, die jetzt eben dann auch in dem Fall von Montour und Ekman-Larsson dort ja, geleistet wurden, die werden sie nicht auffangen können. Also wenn ich einfach mal auch nur reinschaue in die Statistiken, also Nate Schmidt, der hat, ich muss mal gucken, er hatte glaube ich irgendwann mal zweistellig gescored. Nee, hat gar nicht. Der hat nicht einmal in seiner Karriere zweistellig gescored. Was bei Schmidt zu sagen ist, er hat so ein bisschen zumindest noch unter Paul Maurice gearbeitet in seiner ersten Saison bei den Winnipeg Jets. Also das ist vielleicht ein Vorteil, dass er weiß, was der Coach erwartet, dass er weiß, wie da die defensiven Aufgaben auch sind, wie da die Verantwortungen auch sind. Bei Boqvist, der hat tatsächlich mal 11 Tore gemacht bei den Columbus Blue Jackets, aber bei dem mache ich mir auch so ein bisschen Sorgen, einfach auch um die Gesundheit und darum, wie zuverlässig der ist. Denn er hat in seiner NHL-Karriere noch nie mehr als 52 Spiele gemacht. Im letzten Jahr waren es dann 35 für Columbus. Also das ist bei 5 Jahren NHL-Karriere nicht so wirklich zuverlässig und zeigt eben, entweder hat er sich nicht festgespielt oder war verletzt. Und auch Nate Schmidt hat letzte Saison auch nur 63 Spiele gemacht, davor 71. Der hat auch nie an die 80 Partien gehabt in seiner NHL-Spielzeit. Also das ist auch nochmal so ein Punkt. 12 Jahre sind dann eben auch ein großes Sample. Das heißt, ich sage ja immer, es ist ein Small Sample Size bei manchen Statistiken, aber bei den beiden sind da zumindest schon einige NHL-Jahre umgegangen und dementsprechend kann man da nicht unbedingt erwarten, dass sie jetzt 82 Partien machen und eben auch nicht, dass sie 10, 15, 20 Tore machen als Verteidiger. Also das könnte in der nächsten Spielzeit dann wirklich eine Herausforderung sein für die Florida Panthers. Vorne, ja, der erste Reihe, Barkov, Sam Reinhardt, Verhaeghe, das ist schon sehr, sehr gut. Vorne auch von der Kombination her. Reinhardt, wie gesagt, die 57 Tore. Verhaeghe hat 24 Playoff-Treffer in 55 Partien in den letzten Jahren. Ist also jemand, der da jetzt mittlerweile auch bekannt ist für Key Tore. Ne? In der Crunch-Time ist Verhage jemand, auf den man auf jeden Fall achten muss. Da eben entsprechend einer, der sehr gut treffen kann. Ja, und Barkov, auch da wieder letzte Saison auch in den Playoffs auch fast einen Punkt pro Partie gemacht, der natürlich weiterhin auch dafür bekannt ist, dass er ein sehr, sehr guter defensiver Center ist, dass er aber eben auch jemand ist, der einfach extrem auch dann offensiv glänzen könnte, das nicht immer macht, aber der einfach die Fähigkeit auch dazu hat. Also da, ja, eine sehr, sehr gute erste Reihe. Verhegi hat so ein bisschen zwischendrin auch immer mal die Position gewechselt auf der linken Stürmerseite mit Evan Rodriguez. Der spielt in der zweiten Reihe zusammen mit Sam Bennett und Matthew Tkachuk. Ja, Bennett, eklig zu spielen, eklig für einen Gegner. Wir hatten die Aktion gegen Marchand in den Playoffs auch immer an der Grenze, oft auch darüber hinaus. Im Jahr vorher war das, glaube ich, gegen Matthew Nice, gegen Toronto, wo er ihn da einfach runter gerungen hat. Also das auch jemand, den hast du gerne in deinem Team, aber eben als Gegner ist das schwer zu spielen. Matthew Tkachuk brauchen wir uns, glaube ich, nicht mehr drüber unterhalten. Auch er, Crunch-Time-Player, jemand, der auch ein echter Power-Forward ist. Letztes Jahr dann auch der Faustkampf mit Pasternak zusammen. Auch da sehr, sehr viel, wo man eben entsprechend auch bei ihm die Führungsqualitäten sieht. Dritte Reihe, Anton Lundell, Mackie, Samoskevic, komme ich gleich noch zu Prospects und Eto Lustarinen. Lundell so ein bisschen, ja, was hatte ich jetzt gelesen hier, der Mini-Barkov, also jemand, der eben auch wie sein Finisher Mannschaftskapitän sehr gut auch ein Two-Way-Player ist, der auch defensiv sehr, sehr gut ist, also da auch jemand, der kaum Fehler macht, zusammen mit Lustarinen auch sehr gut etabliert, auch mittlerweile als Kombination. Und ja, Mackie Samoskevic, das ist eins der Prospects, die man jetzt in der nächsten Saison erwarten muss, bei den Florida Panthers. Ich habe es erwähnt, eben die Abgänge, die sind natürlich da, weil die Spieler mehr Geld verdienen wollen und weil auch die Florida Panthers einfach auch nicht mehr Geld hatten. Also im Moment haben sie noch 750.000 knapp an Salary Cap Space. Liegt natürlich auch daran, dass eben Sam Reinhardt jetzt einen neuen Vertrag bekommen hat. 8,625 Millionen, sehr, sehr viel Geld zusammen mit Tkachuk und Barkov. Da sind die drei schon, da haben sie fast 30 Millionen in die drei Stürmer investiert. Hinten die Verteidiger bekommen auch ein bisschen Geld. Also dazu noch Sergei Bobrovsky auf der Torhüterposition mit 10 Millionen, der aktuell höchstbezahlte aktive Torhüter, weil Carey Price ja nicht mehr spielt. Dementsprechend ist da viel Geld in einigen Spielern und dann suchen sie natürlich günstige Akteure und was gibt's Besseres als die eigenen Prospects. Und in dem Fall eben Mackie Samoskevic, der war der Erstrunden-Pick 2021. Der hat letzte Saison auch schon 7 Spiele gemacht. Bei den Panthers hat er zwar keinen Punkt geholt, aber in der AHL 54 Punkte in 62 Partien. Ist kein so großer Spieler, also jemand, der eher dann auch mit seiner Technik, mit seiner Geschwindigkeit unterstützen kann, 21 Jahre alt. Und ja, hat eben in Charlotte gespielt in der AHL. Und ja, Bill Zito hat gesagt, er hat a little bit of swagger, also ist jemand, der auch, ja, einfach ein Typ ist vielleicht, der auch auf dem Eis sich nichts sagen lässt und dementsprechend, er wird auf jeden Fall die Chance bekommen, sich in der NHL festzuspielen. Ich will nochmal einmal kurz auf die vierte Reihe eingehen und dann eben noch auf die anderen Prospects. Vierte Reihe aktuell, Patrick Gill, Jesper Boqvist und AJ Greer, ja, erfahrene Reihe, vielleicht nicht mehr ganz so wie auch vorher in den letzten Jahren, zum Beispiel mit einem Nick Cousins, dass sie da die auch da wieder so eklige Akteure drin haben, die so ein bisschen an der Grenze spielen. Weiß ich nicht, ob das im nächsten Jahr so sein wird, aber auf jeden Fall auch eine vierte Reihe, die man nicht unterschätzen darf, eben auch mit viel Erfahrung dann noch mit dabei. Ja, ansonsten, ich habe gesagt, ich will noch ein, zwei Prospects nennen. Da ist einmal noch in der Offensive Justin Sordiff, auch jemand, der sicherlich wieder Spielzeit bekommen wird. Im letzten Jahr 3 Spiele gemacht für die Florida Panthers, auch eher nicht gescored. Er ist der Drittrundenpick 2020 gewesen, hat auch in der AHL gespielt in Charlotte, hatte da 38 Punkte in 58 Partien. Auch er ist nicht besonders groß, also da muss man eben schon sagen, dass sie da jetzt nicht die riesigsten Spieler haben, um da entsprechend dann auch körperlich irgendwie richtig dagegen zu halten, aber sie bauen dann vielleicht auch eher ein bisschen auf die Geschwindigkeit und ein paar große Jungs sind ja auch so im Kader und da braucht man dann nicht unbedingt auch die Prospects, die dann da eben entsprechend körperlich viel agieren müssen. In der Verteidigung, da haben sie auch jemanden, Mike Benning, der war der Viertrundenpick 2020, hat auch in Charlotte gespielt, 72 Partien absolviert, hat fast als Verteidiger 26 Punkte, ein Puck-Moving Defenseman steht als Scouting-Report mit drin, hat auch eher offensive, hat auch oder auch offensive Fähigkeiten, von daher vielleicht jemand, den sie da mit ranführen wollen und der eben entsprechend dann auch an der Stelle vielleicht jemand ist, wo man sagen kann, er soll, wenn er denn mit dabei ist, die Offensivleistung von einem Ekman Larsen oder von einem Montour so etwas kompensieren, aber wie gesagt, würde ich jetzt von einem Rookie auch nicht zu viel erwarten, aber trotzdem denke ich, auch er wird seine Spielzeit bekommen, allein schon aufgrund von Verletzungen, allein schon aufgrund von ja, Ruhepausen vielleicht, die der ein oder andere Akteur dann von der Stammformation benötigt. Dann schauen wir noch auf die Position, auf die ich bisher noch nicht geblickt habe und das ist ja nun mit die wichtigste im Eishockey, nämlich die Torhüterposition. Natürlich ist Sergei Bobrovsky ganz, ganz klar die Nummer 1, aber dahinter ist die Frage, was passiert dort? Spencer Knight war derjenige, wo man gedacht hat, okay, das ist der Backup jetzt, der hat allerdings dann im Februar sich ins NHL, NHLPA Player Assistant Program begeben, das heißt also, er hat dort eben Hilfe bekommen, die Panthers haben jetzt Chris Driger zurückgeholt und dort entsprechend dann ja mit in den Kader erstmal mit eingebaut. Auch der hat in der letzten Saison mehr in Coachella Valley gespielt als in der NHL. Dementsprechend kann man vielleicht die Leistung vergleichen. Knight 2,41 der Gegentorschnitt, 90,5 die Fangquote in der AHL und bei Chris Driger waren es dann 2,26 und 91,7, also da tendenziell eher Driger der Bessere. Ich glaube, dass Knight am Anfang einfach wieder eine Chance bekommen wird und dann müssen sie eben gucken. Auch da ist ja die Frage wieder, ne, mit Verletzungen und auch mit dem Player Assistant Program hoffe ich, dass er da nicht wieder rein muss, aber es ist natürlich eine Möglichkeit, die man immer irgendwo im Hinterkopf behalten muss bei den Florida Panthers, auch da eben dann entsprechend vorsichtig zu sein und zu schauen, okay, was ist denn möglich und warum brauchen wir denn vielleicht auch dann einen dritten Torhüter und drei Torhüter, die auch NHL-Erfahrung haben. Ja, Sergei Bobrovsky, mittlerweile auch 36 Jahre alt, also auch da muss man so ein bisschen abwarten, wie sieht seine Zukunft dann aus, wie lange kann er noch auf dem Niveau spielen. Die Zahlen im letzten Jahr waren solide, 91,5% Fangquote, 2,37 war der Gegentorschnitt. Ich will mal einmal gucken, wie er eigentlich bei Gold Save Above Expected abgeschnitten hat. Da war nämlich Anthony Stolarz derjenige. Das war sein Backup dann am Ende. Der hatte einen sensationellen Wert von 20,1 in 27 Spielen. Also das war überragend. Aber auch Bobrovsky, der hat 58 Partien gemacht. 15,6 plus 15,6 der Wert. Das war immer noch Platz 6. Also wenn dein Backup auf 3 ist und dein Stammtorhüter auf 6, das ist schon okay. Es wird sicherlich besser sein für ihn, wenn er vielleicht nicht diese 58 Partien machen muss, sondern wenn er vielleicht, keine Ahnung, eher untere 50 macht, 52 Partien, irgendwie sowas in dem Dreh, dass sich dann eben vielleicht auch dann die beiden, Driger und Knight, zusammen dort die restlichen Partien teilen und dass eben dann Bobrovsky auch die ein oder andere Ruhepause bekommt und dann eben frisch in die Playoffs gehen kann. Aber auch da wird Paul Maurice sicherlich seine ganze Erfahrung mit einbringen und dann auch in der Lage sein, da die Rotation so zu etablieren. Ja, Paul Maurice, auch bei ihm, ich meine, das gilt jetzt für ganz, ganz viele in der Mannschaft, aber auch natürlich für den Coaching-Staff, fürs Management, Bill Zito. Sie sind alle jetzt Stanley Cup Champions und dieser Druck, den man hatte vorher, eben nicht die Meisterschaft gewonnen zu haben, der ist jetzt von allen weg und natürlich trotzdem wollen sie weiterhin erfolgreich sein. Wir wissen, ich habe vorhin erwähnt, der Stanley Cup ist zurück in Florida. Die letzte Mannschaft, die 3 Jahre hintereinander im Stanley Cup Finale war, das waren die Tampa Bay Lightning von 20 bis 22 und das ist nichts, was wirklich einfach ist, denn die Mannschaft davor, der das gelungen ist, vor den Tampa Bay Lightning, das waren die Edmonton Oilers, und zwar in den Jahren 83 bis 85. Also da sieht man schon, 37 Jahre liegen zwischen diesen beiden Mannschaften, die dreimal dann hintereinander das Finale erreicht haben. Da kommt die Erweiterung der Liga mit dazu, dass einfach es wesentlich mehr Teams gibt, dass es allein schon dadurch wesentlich schwieriger geworden ist, regelmäßig ins Finale reinzukommen. Es gibt den Salary Cap dann noch als zusätzliche Komponente seit 2005. Auch das hat es viel, viel schwerer gemacht, überhaupt irgendwie regelmäßig dort entsprechend zu den Titelkandidaten zu gehören und dann auch weit zu kommen in den Playoffs. Und deswegen allein schon die Tatsache, dass die Florida Panthers nach einer Finalniederlage wieder zurückgekommen sind ins Finale, das hatte ich ja letztes Jahr auch in den Playoffs dann erwähnt, das ist schon etwas sehr, sehr Besonderes gewesen. Jetzt eben noch eine schwierigere Hürde für sie, einfach nochmal zurückzukehren und drei Jahre hintereinander das Finale zu erreichen. Da werden wir dann drüber reden, wenn es in die Playoffs geht. Ich denke, da brauchen wir uns nicht groß drüber unterhalten. Die Florida Panthers sind wieder ein Titelkandidat, einfach aufgrund der Erfahrung auch und weil sie den Kern des Teams natürlich auch zusammengehalten haben. Ja, es gibt den einen oder anderen Verlust. Sie sind vielleicht insgesamt nicht mehr ganz so stark wie in der letzten Saison, aber auch da gibt es die Möglichkeit, sich über die Saison, über die reguläre einzuspielen und dann eben entsprechend auch wieder gut in die Playoffs reinzugehen. Kurz der Blick eben auf die Atlantic. Ich sehe sie da vorne. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die Maple Leafs sogar mehr Punkte holen in der regulären Saison als die Panthers, das wird denen auch egal sein. Vor den Bruins sehe ich sie auch, zumal da ja im Moment aktuell auch noch der Ärger ist mit der Torhüterposition von Jeremy Swayman und dem Vertrag. Ich sehe sie deutlich vorm State Rival aus Tampa Bay. Und die anderen dahinter, Sabres, Senators, Red Wings, habe ich schon gesagt, das ist so diese Dreier-Kombo, wo vielleicht einer in die Playoffs kommt, aber man da auch nicht mit viel mehr rechnen sollte. Und die Canadiens hinten, die denke ich, werden jetzt auch aufgrund der Verletzung von Patrick Laine nichts mit den Playoff-Plätzen zu tun haben. Ja, die Florida Panthers könnt ihr euch live anschauen am 1. und 2. November in Tampere, Finnland. Das ist die NHL Global Series. Und da kann ich jetzt schon sagen, da werde ich in diesem Jahr mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht dabei sein. Das finde ich persönlich natürlich auch sehr schade, weil ich gerne vor allem auch Paul Maurice mal kennengelernt hätte und einfach auch mal in der PK und ihm auch mal Fragen gestellt hätte. Aber es ist ganz einfach so, und das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, das wisst ihr ja auch, dass ich das Ganze hier als Hobby mache, dass das nebenberuflich ist. Und da ist es nun so, dass ich da immer auf die Kosten auch ein bisschen schauen muss. Und es hat sich bei mir ergeben, dass wahrscheinlich ein anderer Trip stattfindet und dementsprechend wird es einmal zeitlich sehr, sehr knapp. Ich meine, ich habe eine Familie, also die wollen mich dann irgendwann auch mal sehen und das ist dann eben so, wenn ich da hinreise nach Tampere, dann müsste ich schon am 30. Oktober anreisen und am 3. November eben wieder zurückreisen. Und da muss ich auch ganz klar sagen, aktuell ist mir das Thema auch zu teuer und die Anreise einfach nicht komfortabel genug. Also falls jemand da noch irgendwelche Tipps hat oder irgendwelche Ideen hat, wie es denn billiger oder schneller gehen könnte. Beim letzten Mal war es, glaube ich, so, dass ich irgendwie die Flüge beim letzten Mal nach Tampere, die haben inklusive Flug und Bus war das dann, so eine Kombi, also Flug nach Helsinki und dann mit dem Bus nach Tampere. Das waren knapp, glaube ich, 300 Euro beim letzten Mal. Aktuell finde ich da zwar auch was für 300 Euro, wo man dann irgendwie nach Helsinki kommt, nur das Problem ist, von Helsinki muss ich auch noch weiterkommen und zum einen sind das immer Flüge, wo man umsteigen muss, da bin ich aktuell oder bin ich überhaupt nicht so der Freund von, also wenn ich schon innerhalb von Europa so Kurzflüge habe, dann doch bitte direkt und das zweite ist auch, die Flugzeiten sind auch furchtbar, also entweder sehr früh oder eben so, dass man irgendwie um 0.15 Uhr in Helsinki ist und dann fährt natürlich auch kein Zug mehr nach Tampere. Also das sind einfach auch logistische Gründe. Deswegen wird es wahrscheinlich für mich in diesem Jahr nicht nach Skandinavien gehen, nicht nach Finnland gehen, in diesem Fall dann nach Tampere. Nochmal, es wird hoffentlich so sein, dass die andere Geschichte bei mir klappt und ich dann euch, und das kann ich jetzt so ein bisschen vorwegnehmen, ein paar Sachen aus Nordamerika berichten kann und ich dort eben entsprechend ein paar Spiele besuchen kann und mich da unterhalten kann. Wenn ihr sagt, ihr wollt den Podcast unterstützen und habt irgendwie aus irgendeinem Grund, ihr habt auch einen Sponsor, wo er sagt, hier komm, ich habe einen Sponsor für den Podcast, dann sehr, sehr gerne könnt ihr euch melden, zum einen, auch mit Fragen, info@sportpassion.de, atlas-ma oder bei Instagram sportpassion. Und wenn ihr finanziell den Podcast unterstützen wollt, jetzt nicht, ne, nicht, dass irgendeiner auf die Idee kommt, da irgendeinen kompletten Flug oder irgendwas zu bezahlen, aber tatsächlich ist es so, ich sammle natürlich das, was in den Topf kommt und nutze das dann eben auch für Reisegeschichten. Unter anderem werde ich da auch was jetzt in Nordamerika mitfinanzieren. Auch das ist nicht komplett günstig. Dementsprechend, da helft ihr mir, wenn ihr wollt, dort und den Podcast unterstützt. Dann könnt ihr das machen über PayPal.me oder über SteadyHQ. Da gibt es die Informationen auch dazu in den Shownotes. Also entsprechend, da gibt es für euch auch die Möglichkeit, etwas mit zu helfen. Ja, das war die Vorschau auf die Florida Panthers 2024-2025. Es geht morgen weiter mit dem Team, was eine identische Wettquote hat in Vegas mit den Dallas Stars. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.